Guten Morgen, ihr von Gott geliebten Menschen. Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus. All diejenigen, die von der Absage gehört haben, dass Michael Kotsch heute nicht da ist und sich auf einen kurzen Gottesdienst ohne Predigt gefreut haben, die darf ich jetzt enttäuschen. Wir leben ja in einer Zeit, in der ganz häufig die Rede davon ist, dass die alte Weltordnung, wie wir sie über Jahre und Jahrzehnte hatten, im Umbruch ist oder zusammengebrochen ist oder schon nicht mehr besteht. Der Ex-Bundeskanzler hat gern von Zeitenwende gesprochen. Auf jeden Fall leben wir in einer Zeit großer Veränderung. Der Predigttext für heute berichtet auch von solch einer Veränderung, von einer eporalen Zeitenwende. Es steht im ersten Buch Mose, Buch Genesis. Er beschreibt den Zusammenbruch der alten Ordnung und einen Neuanfang. Der Predigttext gehört zu dem Abschluss der sogenannten Urgeschichte. Er ist Teil der Noah-Erzählung. Und interessanterweise hat sich ja in unserer Umgangssprache bis heute etwas genau von diesem von mir eben beschriebenen Vorher und Nachher erhalten, vor der Sintflut, nach der Sintflut. Wir sagen umgangssprachlich noch, das ist vorsintflutlich. Wenn wir irgendetwas benennen wollen, wo wir sagen, diese Haltung oder das Verhalten ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Ich lese den Predigttext nach der Übersetzung der Basisbibel, 1. Mose 8, die Verse 18 bis 22 und dann weiter Kapitel 9, die Verse 12 bis 17. Da ging Noah hinaus mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dann kamen alle Tiere, alles, was kriecht und alle Vögel, alles, was sich auf der Erde regt, zog nach Arten geordnet aus der Arche hinaus. Noah baute einen Altar für den Herrn. Von den reinen Tieren und den reinen Vögeln brachte er einige auf dem Altar als Brandopfer dar. Der Geruch stimmte den Herrn gnädig und er sagte zu sich selbst, nie wieder will ich die Erde wegen der Menschen verfluchen. Denn von Jugend an haben sie nur Böses im Sinn. Nie wieder will ich alles Lebendige so schwer bestrafen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Weiter sagte Gott, ich schließe diesen Bund mit euch und mit allen Lebewesen bei euch. Er gilt für alle künftigen Generationen, und dies ist das Zeichen, das an den Bund erinnern soll. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er soll das Zeichen sein für den Bund zwischen mir und der Erde. Wenn ich Wolken über der Erde aufziehen lasse, erscheint der Bogen am Himmel. Dann denke ich an meinen Bund mit euch und mit allen Lebewesen. Nie wieder soll das Wasser zur Sintflut werden, um alles Leben zu vernichten. Der Bogen wird in den Wolken stehen. Wenn ich ihn sehe, denke ich an den ewigen Bund Gottes mit allen Lebewesen, mit allem, was auf der Erde lebt. Gott sagte zu Noah, dieser Bogen ist das Zeichen des Bundes, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Der Predigttext ist ein Auszug aus dieser Noah-Erzählung und konzentriert sich auf den Bundesschluss. Das ist schön. Als Kind habe ich diese Geschichte von der Flut genossen. Sie hat mich ehrlich begeistert. Ich konnte das als Kind völlig isoliert denken. Da ist eine Katastrophe, eine Arche, ein Schiff, Tiere, eine Bedrohung, Rettung, ein Neuanfang. Alles super. Mit buntem Holzspielzeug ließ ich das im Kinderzimmer prächtig nachspielen. Und selbstverständlich war ich Noah, der ist ja auch irgendwie der Held in der Story. Inzwischen, muss ich gestehen, kann ich mit diesem Text nicht mehr so leichtfüßig umgehen wie damals. Denn es tauchen viele Fragen auf, vor allem auch an Stellen, die der Text letztendlich im Dunkeln lässt. Ganz harmlose Frage: Wie war das eigentlich? War Noah bereit, sein eigenes Haus abzureißen und die Balken, die trockenen Balken seines Hauses fürs Schiff zu verwenden? Das wäre ja mal ein starkes Glaubenszeugnis. Oder ist er zweigleisig gefahren? Schiff gebaut und Haus sicherheitshalber doch stehen gelassen, auch wenn er es später nicht mehr braucht. Spannender wird die Frage, was Noah eigentlich für ein Verhältnis zu seinen Nachbarn hatte. Hat er mit ihnen über den Bau der Arche gesprochen? Hat er sie zur Hinwendung Gottes aufgerufen? Hat er für seine Nachbarn gebetet und Gott angefleht, ein paar mehr Schlafzimmer bauen zu dürfen? Oder war er so fromm und gottesfürchtig, dass er mit seinen Nachbarn und die mit ihm nichts zu tun haben wollten? Und wie war es, als die Arche geschlossen war, es pausenlos regnete, der Regen auf das Schiff trommelte, die Nachbarn gegen die Bohlen geballert haben von dem Schiff und mit wollten? Hat Noah die Schreie der Mütter gehört, die verzweifelt versucht haben, ihre Kinder zu retten? Und wie ging es eigentlich Gott mit dem Ganzen? Er, der sich selbst als der Verantwortliche, als der Verursacher dieser Flut zu erkennen gibt. Ich will die Menschen, die ich erschaffen habe, wieder von der Erde auslöschen. Ja, ich will alles auslöschen, von den Menschen bis zum Vieh, von den Kriechtieren bis zu den Vögeln am Himmel, denn ich bereue, dass ich sie gemacht habe. 1. Mose 6, Vers 7. Hier in diesem Zusammenhang kein Wort der Trauer, kein Wort des Mitgefühls, soweit es die zukünftigen Opfer betrifft. Es ist jetzt nicht mein Anliegen, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Doch es fällt mir nicht leicht, mit diesen Texten umzugehen. Sie fordern mich heraus. Etwas Ähnliches begegnet mir im Psalm 73. Er ist von Asaf geschrieben und Asaf richtet sich an Gott, weil er einfach nicht damit klarkommt, was er in seinem Leben, in seinem Umfeld so wahrnimmt. Wie kann es eigentlich sein, dass es ausgerechnet den Menschen, die sich überhaupt nicht für Gott interessieren, die über Gott lachen, dass es ausgerechnet denen so gut geht? Und Asaf schreibt: Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies. Vers 13. Mit diesem Vers formuliert er seine ganze Verunsicherung und er gibt seinen Fragen Raum. Ich frage mich, wie es den Glaubensgeschwistern in der Ukraine geht, mit dem, was sie da Tag für Tag erleben. Wie ist das, wenn man jahrelang um Frieden betet und jede Nacht die Sirene heult? Heute erleben wir einen für unsere Verhältnisse bitterkalten Tag. Doch die Heizungen laufen, die Straßen sind gut geräumt. Wir freuen uns eher über dieses herrliche Winterwetter. Nicht jeder, aber einige. Ich kenne jemanden, der freut sich schon richtig drauf, nachher Eislaufen gehen zu können. Gut, nicht jeder, aber einige. 1942, 43 Kriegswinter, Zweiter Weltkrieg, vor Stalingrad, Schlacht um Stalingrad, vor Stalingrad regelmäßig Temperaturen von minus 20 Grad. Einige berichten von Temperaturen bis minus 40 Grad. In diesem Winter, während der Schlacht um Stalingrad, schreibt Herbert Sack ein Gedicht. Herbert Sack ist einer von 650.000 Soldaten, die in dieser Schlacht um Stalingrad gefallen sind. Sein Gedicht wurde in den Trümmern gefunden und es beginnt mit den Worten: Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer, und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgenmeer. Wie es weitergeht, da kommen wir nochmal drauf. Es gehört wohl zur allgemeinen Lebenserfahrung auch der Gläubigen dazu, dass Schwierigkeiten, die wir erleben, die Menschen, die wir kennen, erleben oder die wir zumindest aus den Nachrichten hören, uns herausfordern, sie in Einklang zu bringen mit einem liebenden und barmherzigen Gott. Es ist schwer, da eine Harmonie herzustellen. In der Vorbereitung auf diese Predigt, in der Auseinandersetzung mit dem Bibeltext, entdecke ich, wie viele Menschen mit genau diesem Text große Probleme haben. Viele Theologen. Dann wird von einem vorsintflutlichen Gottesbild geschrieben oder die Geschichte von Noah wird auf eine Parabel reduziert. Aus der Flut wird ein Starkregenereignis. Und eine andere Variante ist es, die gesamte Bibel abzuwerten und zu sagen, es ist ein Buch, das sich ständig selbst widerspricht und einfach nicht ernst zu nehmen. Und ich merke, wie mich all das in eine Sackgassen führt und nicht nach vorne bringt. Und ich habe im Gebet meine Fragen, ähnlich wie Asaf, vor Gott ausgebreitet. Und habe gesagt, hier sind sie. Ich habe keine Antworten, aber Fragen. Und Asaf formuliert es, und das finde ich herrlich, im Psalm 73 so, ich müde mich ab, das alles zu verstehen. Aber es erschien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum, da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Asaf wendet sich an Gott, er geht in den Tempel, er nimmt sich Zeit für die Begegnung mit Gott und findet in dieser Begegnung auf seine Fragen, auf seine Herausforderungen eine Antwort. Ich habe das in ähnlicher Weise erlebt und an einen Aspekt aus diesem Erleben möchte ich euch teilhaben lassen. Gott erinnerte mich an einen Vers aus Psalm 84, Vers 12. Da steht: Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Ja, Gott, der Herr, ist die Sonne. Ende vergangenen Jahres war ich beim Hautarzt. Es gibt zahlreiche Hautveränderungen, Vorstufen von Hautkrebs auf meinem Kopf und an den Ohren. An 4 Stellen wurde Gewebe entnommen und im März wird sich entscheiden, wie es weitergeht. Auf jeden Fall warnt mich der Hautarzt davor, überhaupt in die Sonne zu gehen. Und wenn, dann nur mit Kopfbedeckung. Und nicht nur mit Kopfbedeckung, am besten auch noch parallel dazu Sonnenschutz, Sonnencreme. Und auf keinen Fall die Ohren vergessen. Wie ist das denn mit der Sonne? Gibt uns die Sonne Licht und Leben, so wie es die Gute Nachricht übersetzt, oder gefährdet sie mein Leben? Ich denke, hier gilt, beides ist gleichzeitig richtig. Gott ist auch nicht so einfach gestrickt. Er ist Gott, rätselhaft, vielgestaltig. Er ist heilig und abgesondert und doch der ganz nahe. Er ist gerecht und er ist barmherzig. Er ist voller Liebe. Gott ist Liebe. Alles zugleich. Und nur weil mich das bisweilen oder im Allgemeinen überfordert, weil das für mich letztendlich irgendwie nicht mehr denkbar und zusammenzubringen ist, deswegen ist es noch lange nicht falsch. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Im Bibeltext entdecke ich dann, dass es Gott um Beziehung geht. Gott macht das deutlich, indem er einen Bund, einen Vertrag mit Noah schließt. Und in diesen Bund, in diesen Vertrag schließt er ja die ganze Menschheit, also auch uns alle, mit ein. Präsident Trump würde sagen, dass Gott einen Deal gemacht hat. Gott macht einen Deal mit den Menschen. Aber bei diesem Deal geht es nicht darum, dass Gott möglichst gut davon kommt, sondern die Menschen kommen unglaublich gut davon. Sie profitieren, diese Menschen, die Gottes Erde hinrichten, Diese Menschen, die miteinander so schlecht umgehen, diese Menschen, von denen Gott sagt, ihr Herz ist böse, die profitieren maximal. Gott setzt einen Vertrag zugunsten der Menschen auf. Das ist wirklich gegen den Trend unserer Zeit. Das ist tatsächlich aus der Zeit gefallen. So gesagt könnte man sagen, es ist vorsintflutlich, aber nein, es geschieht nach der Flut, es ist topaktuell, es ist gültig bis heute. Der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über bösen und über guten Menschen und er lässt es regnen auf Gerechte und auf Ungerechte, sagt Jesus. Und es ist gut so. Ich bin dankbar dafür, denn letztendlich verdanke auch ich dieser Gnade mein Leben. Wir können also festhalten, Gott will Beziehung zu den Menschen und er schafft die Voraussetzungen dafür zu, er ermöglicht es. Beziehung zwischen Gott und Mensch, das ist auch genau das, was Noah ausgezeichnet hat. Er lebte in enger Beziehung mit Gott. Und eine Folge dieser Beziehung war, dass er auf Gott hörte, dass er so lebte, wie es Gott gefiel. Noah war ein gerechter Mann und tadellos im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er führte ein Leben in enger Beziehung zu Gott. 1. Mose 6, Vers 9. Gott und Noah, die beiden kannten sich. Und diese enge Beziehung zeichnet sich durch ein Miteinander, durch ein Aufeinanderhören, durch Gehorsam und durch Dankbarkeit aus. Dankeschön. Noah wusste, wem er und seine Familie ihre Rettung verdankten. Und als Ausdruck seines Danks baut er hinterher einen Altar und bringt auf diesem Altar ein Dankopfer. Er drückt seinen Dank aus. Was für eine Beziehung stellt sich Gott eigentlich vor? Beziehungen zwischen Menschen können ja sehr unterschiedlich sein. Die Präsidenten Zelensky und Putin haben auch eine Beziehung. Mehr eine Fernbeziehung. Und ihre Beziehung fußt auf Hass, Verachtung, Wut, Gewalt, Angst und so weiter. Aber eine Beziehung haben die beiden. Die Beziehung, die sich Gott den Menschen gegenüber wünscht, ist ganz anders. Er wünscht sich eine Beziehung, die von Liebe und Vertrauen geprägt ist. Und wenn im Neuen Testament von Glauben die Rede ist, damit ist immer Vertrauen gemeint. Eine vertrauensvolle Beziehung. Vertrauen ist gar nicht so einfach. Und schon gar nicht einfach, wenn wir es mit einem Gott zu tun haben, der eben noch die Menschheit auslöschen wollte. Zumal sich ja an der Ausgangssituation, die Gott zu dieser radikalen Maßnahme gebracht hat, gar nichts geändert hat. Die göttliche Diagnose des Menschen vor und nach der Flut ist dieselbe. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Plan, ist nun einmal böse von Jugend auf. Genesis 8, Vers 22 oder wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, andere Übersetzung: Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Die göttliche Diagnose damals und heute ist dieselbe. Das zeigt uns aber auch, dass wir uns über die Zustände dieser Welt, über diese ganzen Wendungen, alles, was wir zurzeit erleben, überhaupt nicht wirklich wundern müssen. Sondern sie zeigen uns letzten Endes, wie wahr diese biblischen Aussagen sind. Die Menschen im Allgemeinen haben ein ernsthaftes Herzproblem. So sagt es Gott. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Aber diese Herzkrankheit kommt man nicht mit mehr Bewegung, mit weniger Fett, mit Bilderblockern oder Stents bei. Glaube und Vertrauen wollen gewagt werden. In dem Zusammenhang sprechen wir ja auch von einem Vertrauensvorschuss, den die eine Partei bringt. Eine Partei geht ins Risiko, öffnet sich, geht dem anderen entgegen. Wenn Vertrauen wachsen soll, wenn Vertrauen entstehen soll, geht es nur so. Gott geht in Vorleistung den Menschen gegenüber. Das sehen wir einerseits im Bundesschluss mit Noah und dann in Jesus Christus. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott geht in Vorleistung. Vertrauen kann sich entwickeln. Vertrauen kann und darf wachsen von einem zarten Pflänzchen hin zu einem starken Baum. Und Vertrauen ist nicht statisch. Wird eine Beziehung nicht gepflegt, wachsen Missverständnisse, finden Verletzungen Raum, werden die nie ausgeräumt, dann geht auf Dauer erlangt das Vertrauen auch wieder verloren. Deswegen ist es auch so gut, wie wir es im Psalm 73 lesen können, wie ich es schon mehrfach erwähnt habe, der Gläubige wendet sich offen und ehrlich mit all seinen Fragen, mit seiner Skepsis, mit seiner Unsicherheit, mit seiner Verwirrtheit an Gott. Er geht zu Gott, er geht in den Tempel, sucht das Gespräch, was in seiner Seele rumort, braucht eine Antwort. Gott gibt Noah eine Antwort. Er gibt ihm zunächst ein Versprechen. Und Gott weiß, Menschen sind vergesslich. Je älter sie werden, umso schneller. Und für Menschen ist es gut, wenn wir Symbole, Zeichen, Dinge haben, die uns helfen, uns zu erinnern. Das Abendmahl ist sowas, was wir regelmäßig feiern. Auch ein Erinnerungsmahl, nicht zu vergessen, was Jesus Christus für uns getan hat. Das Symbol für den Bundesschluss mit Noah ist der Regenbogen. Es steht nicht im Bibeltext, was manche Menschen gerne hineinlesen, dass es früher keinen Regenbogen gab. Das steht da nicht, definitiv nicht. Doch Gott gibt dem Regenbogen eine neue Bedeutung. Und das hebräische Wort, das hier verwendet wird, Keshet, das kann sowohl als Kriegsbogen wie auch als Regenbogen übersetzt werden. Der Regenbogen zeigt uns, dass Gott der Herr über die Naturereignisse ist. Und diese Naturereignisse setzt er nicht in Feindschaft gegenüber den Menschen ein. Der Regenbogen erinnert uns an die Zusagen, an sein Versprechen, an seine Treue. Wir entdecken im Regenbogen die Macht, die Herrlichkeit und Gottes Treue. Im Bibeltext selbst steht, dass Gott sich selbst daran erinnert, wenn er den Regenbogen sieht. Vers 16. Der Bogen wird in den Wolken stehen, wenn ich ihn sehe. Denke ich an den ewigen Bund Gottes mit allen Lebewesen, mit allem, was auf der Erde lebt. Ist Gott so vergesslich wie wir? Nee, zum Glück nicht. Wir denken heute ja so ein bisschen anders. Wir wissen von einer Kugel. Wir denken heute global. Und glaubt ihr, dass es 5 Minuten auf dieser Erde vergehen, ohne dass irgendwo ein Regenbogen zu sehen ist? Nie im Leben. Gott denkt permanent an seinen Bund und lässt sich selbst permanent an seinen Bund erinnern, den er mit den Menschen geschlossen hat. So großartig ist das. Es drückt nicht Gottes Vergesslichkeit aus, es drückt aus, wie Gott permanent an diesen Bund denkt, den er mit den Menschen geschlossen hat. Das ist großartig. Und Gott denkt nicht nur an den Bund. Ich denke ja auch an manches, aber es hat nicht unbedingt immer Konsequenzen. sondern Gott kümmert sich auch um die Herzkrankheit, die er bei den Menschen diagnostiziert hat. Er kümmert sich um das Böse, das Sündige, das steinerne Herz. Und der Prophet Hesekiel darf das ankündigen. Kapitel 36, Vers 26. Dann gebe ich euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das tote Herz aus Stein nehme ich aus eurem Leib. An seiner Stelle gebe ich euch ein lebendiges Herz aus Fleisch. Das ist Gottes Antwort. Gottes Lösung für das kranke Herz des Menschen ist ein neues Herz, sozusagen eine geistliche Herztransplantation. In und durch Jesus Christus ist das Realität geworden. Gott hat sein Versprechen nicht vergessen. Er hat seinen Bogen, und da kann man dieses Bild auch nehmen, in die Wolken gehängt, wie einer, der einen Kriegsbogen weghängt. Es geht nicht um Feindschaft. Und die Propheten Hesekiel und Johannes berichten von Visionen von Gottes Thron. Beide sehen sie, wie in diesen Visionen etwas gleich einem Regenbogen den Thron Gottes umgibt. Und die Texte der Offenbarung sprechen auch vom Ende des Regenbogens. Doch wartet dort nicht ein Topf von Gold, sondern das Feuer. Die Zeit der Gnade wird ein Ende finden. Wir warten auf einen wiederkommenden Herrn. Die Erde wird im Feuer vergehen und es wird nicht wie nach der Sintflut eine erneuerte Erde, sondern eine neue Erde geben. Gottes Treue zu den Menschen zeigt sich darin, dass er uns darüber nicht im Unklaren lässt und dass er einen Ausweg aufzeigt. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir leben heute unter dem Regenbogen. Wir leben in diesem großen Spannungsbogen von der Flut bis zur Wiederkunft Christi. Ich komme ja oft klein und unbedeutend vor. Ein Staubkorn irgendwo mittendrin. Und ich habe so viele Fragen und ich brauche Trost. Und Trost und Frieden finde ich und finden wir in der gelebten Beziehung mit unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Es werden nicht alle Fragen beantwortet. Das ist auch nicht nötig. Das verängstigte Herz findet Frieden. Einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Ich habe vorhin angefangen, ein Gedicht zu zitieren von Herbert Sack. Und ich möchte es jetzt zum Abschluss dieser Predigt lesen. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer. Und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgenmeer. Will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht, dann darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief die Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld, wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, in banger, tränenreicher Nacht, ein Glaubensfünkchen, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Rechte legen sacht und leise sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, das Gut, die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, ging's durch kalte, finstere Nacht, halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Amen.